Hallo, ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Es ist immer eine Ehre und ich bin mal gespannt, was ihr selber von dem für euch mitnehmen könnt. Ich möchte euch von Jade erzählen. Jade habe ich in Kanada kennengelernt, in Toronto. Sie war eins meiner Teenie-Mädels in dem Projekt, wo ich nach dem Abi gearbeitet habe. Und ich habe viel Zeit mit ihr verbracht, weil das vor allem Beziehungsarbeit war. Und Jade kam aus einer Familie, die so nichts mit dem Glauben zu tun hatte. Jade kommt aus einem Ghetto. Hier würde man vielleicht eher sozialer Brennpunkt oder bildungsferne Schicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, Jade war damals 15 Jahre. Und was sie bis dahin an Stärken mitbekommen hatte, war viel Gewalt, viel Perspektivlosigkeit, viel Drogen, viele alleinerziehende Mütter und viel Armut. In der Schule ist sie vor allem dadurch aufgefallen, dass sie Leute angeschrien hat und zusammengeschlagen hat. Und wir haben sie dann ganz oft einfach nach der Schule beim Rektor abgeholt, wenn sie ihre Nachsitzenzeit dann auch beendet hatte. Und an manchen Tagen war sie gar nicht im Camp, weil sie von der Schule suspendiert worden war. Und was mich so beeindruckt hat an Jade, ist, dass sie eine Stärke kennengelernt hat, für sich selber entdeckt hat, die so untypisch für ihr soziales Umfeld war. Wir haben einmal eine Bibelarbeit gemacht zu Jakobus 1, 19 und folgende Verse, wo es heißt, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Sie war die einzige von den 5, 6 Teens, die Bibelarbeit mitgemacht haben und die eine Woche später den Vers noch auswendig konnte. Sie konnte aufsagen auf Englisch, be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. Noch nicht mal ich hatte mir das gemerkt und es war umso verwunderlicher. Das Mädchen, das ja mega Aggressionsprobleme hatte, dafür in der ganzen Schule bekannt war, diesen Satz auswendig konnte. Und sie hat angefangen, sich zu verändern. Ich bin der Überzeugung, dass Gott sie verändert hat. Dass, wenn sie wütend wurde, hat sie sich diesen Satz vorgesagt und es hat was mit ihr gemacht. Ihre Schule hat das nicht für voll genommen so richtig und es wollte keiner aus ihrem Umfeld wahrhaben. Aber wir haben sie am Ende der Zeit, wo ich da war, weniger oft von der Nachsitzenszeit abholen müssen und sie ist weniger suspendiert worden als vorher. Ich finde das unglaublich und das ist für mich ein Zeichen, wie der Heilige Geist verändern kann. Jade hat gelernt, sanftmütig zu reagieren. Aber es ist nicht so, dass nur Jade Zorn kennt. Wenn ich überlege, ich war heute Morgen schwimmen und da war wieder so eine Oma vor mir und die ist einfach nicht zur Seite geschwommen. Und wenn man dann um sie drumherum geschwommen ist, dann hat man noch einen Fuß abbekommen. Das sind die Situationen, wo ich weiß auch nicht, ins Wasser springen geht ja schon nicht mehr, aber oder wenn ich beim Essen zu kurz komme. Zorn ist etwas, was ich kenne und was ich dann auch brauche, wie wohl aus Jakobus hervorgeht, Sanftmut. Überraschenderweise ist das ja genau unser Thema heute. Ich darf heute als Vorletzte in der Predigtreihe über die 8. Frucht des Geistes reden, also über Sanftmut. Und die Früchte des Geistes werden in Galater 5, Vers 22 und 23 aufgezählt. Ich lese die Stelle noch einmal vor. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen alle diese ist das Gesetz nicht. Eine kleine Zwischenbemerkung für alle Freunde der Drei-Punkte-Predigt. Es wird nach diesem Einleitungsteil einen Teil zum Allgemeinwissen geben, dann einen Teil Bibel-AT und dann einen Teil Bibel-NT. Und im Schlussteil werde ich auch noch 3 praktische Beispiele für euch haben. Vielleicht ist es euch ähnlich gegangen. Sanftmut an sich sagt mir erstmal nicht so viel. Es ist nicht so geläufig in unserer Sprache und ich glaube, dass es auch ein Hinweis darauf ist, dass es eine Charaktereigenschaft oder eine Tugend ist, die in unserer deutschen Gesellschaft nicht so viel wert ist. Deswegen habe ich es gegoogelt und in Lexikon nachgeschlagen und verschiedene Sachen rausgefunden. Zum Beispiel, dass es eine soziale Tugend ist. Also eine Charaktereigenschaft, die sich im zwischenmenschlichen Bereich zeigt. Ich kann nicht alleine sanftmütig sein, sondern ich brauche ein Gegenüber oder eine Sache vielleicht, der ich gegenüber ich sanftmütig sein kann. Dann habe ich gefunden, dass einige Könige den Beinamen hatten, der Sanftmütige, zum Beispiel Friedrich II. Oder Ludwig IV. Und dass es auch manchmal in Filmen diesen Titel sanftmütig gibt. Wer von euch Narnia von C.S. Lewis kennt, da gibt es die Susan, eine von den 4 Kindern, die bei der Krönung den Titel Susan, die Sanftmütige, erhält. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre besonnene, vernünftige und bedachte Art aus. Sanftmut steckt auch in Gentleman, in dem englischen Wort. Ein Gentleman ist jemand, der aufgrund seines Charakters eine besondere soziale Stellung einnimmt. Und man könnte auf Deutsch vielleicht Ehrenmann sagen. Ein Mann, der seine Kräfte beherrscht und gezielt einsetzt, meistens für die gute Sache oder zum Schutz Schwächerer. In der Antike bei den Griechen galt Sanftmut als eine besonders große Tugend. Sokrates, der Philosoph zum Beispiel, der hatte ein sanftmütiges Wesen. Und die damaligen Menschen haben gesagt, dass Sanftmut eine innere Distanz zur Sache braucht, damit ich eine überlegene Haltung entwickle und so eine gelassene Reaktion möglich ist. Also für die Philosophen war Sanftmut die überlegene Distanz des weisen Menschen. Und auch vielen antiken weiblichen Gottheiten wird diese Tugend zugeschrieben. So, und wenn man jetzt guckt, Sanftmut kann übersetzt werden mit Milde, Freundlichkeit oder Güte. Und das Gegenteil davon wäre Härte, Schroffheit, Gewalttätigkeit oder unkontrollierter Zorn. Das finde ich sehr wichtig, weil man Sanftmut vor allem durch die Abgrenzung beschreiben kann. Sanftmut kann man als Mitte zwischen Zorn und Unempfindlichkeit beschreiben. Wenn man sich jetzt überlegt, das Wetter zum Beispiel, es gibt richtig heiße Tage, es gibt richtig kalte Tage, es gibt aber auch lauwarme Tage, wo die Sonne ein bisschen scheint und der Wind ein bisschen auffrischt. Das wäre dann Sanftmut oder ein sanftmütiger Tag. Also jemand, der nicht ganz gleichgültig ist, aber auch nicht aus reinem Zorn handelt. Jemand, der seine Emotionen ernst nimmt, sie aber nicht ungefiltert auslebt. Der eine gewisse Selbstbeherrschung und Gelassenheit aufweist. Das ist jemand, der sanftmütig ist. In der Bibel gibt es zwei Personen, die ausgezeichnet sind mit Sanftmütigkeit. Das eine ist Mose und das andere ist Jesus. Das ist die Jungsche Antwort. Oh, gut. Entschuldigung. Paulus redet in Galater 5, 22, 23, was ich ja auch vorgelesen hatte, auch von Sanftmut. Aber für ihn ist es so, dass er das noch werden möchte. Jesus und Mose sind definitiv sanftmütig. Und deswegen habe ich mir die beiden angeguckt. Im vierten Buch Mose, Kapitel 12, da wird erzählt, dass die Geschwister von Mose den Anführer, also Mose war ja Anführer der Israeliten, dass sie seinen Respekt untergraben haben. Sie waren nicht einverstanden mit der Frau, die er sich ausgewählt hat als Ehefrau. Und dann meinten sie, dass sie auch sowieso besser das Volk anführen könnten. Und es gab so einen richtigen Machtkampf. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast. Ich habe zwei jüngere Geschwister. Und ich weiß, dass es vielleicht für die beiden nicht immer einfach war. Dass es für mich auch nicht immer einfach war, verrate ich euch nicht. Aber jetzt, wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich mir immer vor, möglichst verständnisvoll und dass ich sie gerne mag und verstehen möchte und dass ich ihnen zuhöre und mich nicht schnell aufrege und gucke, wie ich dann vernünftig zwischen meinen Eltern Geschwistern vermitteln kann. Dass ich keine unnötigen Diskussionen führen möchte und dass ich mich auch nicht in irgendwelche Zickereien reinziehen lassen möchte. Meine Schwester ist nämlich erst 16. Aber das ist eher die Idealvorstellung. Das geht für 2 Stunden und wenn ich Glück habe, sogar für 2 Tage gut. Und danach ist es mit den guten Vorsätzen leider wieder ein bisschen hinten an. Ich weiß auch nicht so genau, wieso. Wenn ich weg bin, dann vermisse ich die beiden mega. Aber wenn ich da bin, bringen sie mich mega auf die Palme. Und wenn ich jetzt so von Miriam und Aaron lese und höre, dass sie Mose anklagen, dann stelle ich mir vor, ich wäre in Moses Situation und meine Geschwister würden mich so bloßstellen und hinterfragen. Ich weiß nicht, was du machen würdest. Meine natürliche Reaktion wäre natürlich erstmal aufflustern, mitkämpfen und Position zurückerobern. Aber Mose hat anders reagiert. Er scheint nicht darauf einzusteigen. In Kapitel 12, Vers 3 steht, dass Mose ein sehr demütiger Mensch ist, mehr als alle anderen Menschen auf der Erde. Luther hat demütig übersetzt, aber es ist derselbe Wortstamm wie bei Paulus in Galater 5, bei den Früchten des Geistes, wenn von Sanftmut die Rede ist. Mose wird nämlich nicht wütend auf seine Geschwister und schreit sie auch nicht an, sondern er scheint zu warten. Und letztendlich ist es dann Gott, der eingreift und Mose vor seinen Geschwistern rechtfertigt. Mose ist scheinbar sehr gelassen gewesen, demütig, sich nicht selbst erhöhend oder verteidigend, sondern ruhig. Trotz aller Gefühle, die dort im geschwisterlichen Streit halt hochgekocht sind. Denn er wusste, dass er nicht alleine dastand, sondern dass Gott hinter ihm stand. Und dass Mose seine Probleme und auch seine Angreifer Gott erzählen konnte und dass Gott sich dann drum kümmert. Daran hat Moses Gelassenheit gewurzelt. Vielleicht hat er seine Gedanken rausgeschrien und gesagt, oh, gib mir bitte andere Geschwister oder irgendwas, ich weiß es nicht. Aber Gott hat ihn den Rücken freigehalten. Ich habe euch vorhin von Jade erzählt. Und als ich in Toronto war, habe ich auch einen Kumpel gehabt, der hieß Lonray. Und Lonray war auch im Ghetto aufgewachsen, einer von den richtig Schlimmen, der dann aber im Programm auch von Jesus gehört hat und Christ geworden ist und nun dort mitarbeitet. Und jetzt einer von den richtig Guten ist und trotzdem auch noch Respekt im Viertel hat, was nicht immer der Fall ist, wenn man dann an Gott glaubt. Und von ihm habe ich zum Beispiel gelernt, wie ich mich so im Ghetto verhalte, dass ich nicht gleich, dass ich den nächsten Tag, also ne, dass man da überlebt und so. Und ich habe ihm erzählt, dass ich manchmal Angst habe, dort rumzulaufen. Und er hat etwas gesagt, was mich die restliche Zeit noch begleitet hat und mir auch viel Mut gemacht hat. Ich wusste das vorher nicht, das ist mir erst später bewusst geworden. Aber es gibt so einen Ghetto, im Ghetto-Slang so einen Ausdruck dafür, dass man das Beste für den anderen möchte, dass man sich für ihn einsetzt, den Rücken deckt. Es ist der Ausdruck größter Loyalität eigentlich. Und wenn man ein bisschen cooler ist als ich, dann könnte man das auch richtig gut sagen. Aber dann ist das sowas wie, don't you worry, I've got your back, bro. Und das hat, also auf Deutsch heißt es, keine Sorge, ich passe auf, dir wird absolut nichts passieren, Bruder. Und das war das, was Lonry mir in der Situation gesagt hat. Don't you worry, Annie, I've got your back. Und ich einfach nur gedacht habe, ja geil, wenn du mir sagst, mach dir keine Sorgen, ich stehe hinter dir. In den Situationen, wenn es dann wieder so schwierig war, habe ich mich daran erinnert. Und ich habe gewusst, mindestens Lonry steht hinter mir und würde, komme was wolle, die Menschen für mich verprügeln. Und ich glaube, das ist genau das, was Mose erlebt hat. Dass Gott hinter ihm steht und sagt, don't you worry, Mose, I've got your back. Und ich glaube, das macht er auch bei uns. Dieses Versprechen, das er Mose gegeben hat und das er uns gibt, ist die Möglichkeit, dass Mose so gelassen und sanftmütig reagieren kann. Moses Zuversicht liegt in Gott. Deswegen brauchte auch Mose sich nicht zu ereifern oder zu kämpfen. Er weiß, dass Gott für ihn kämpft. In der Antike war die Sanftmütigkeit diese innere Distanz. Und im Alten Testament bei Mose wird deutlich, dass die Sanftmütigkeit bedeutet, mit Gott zu rechnen. Im Neuen Testament ist Jesus derjenige, der als sanftmütig bezeichnet wird, beziehungsweise sich sogar selbst so nennt. In Matthäus 11, 28 und weitere Verse, ich lese kurz vor, steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist sanftmütig. Da habe ich mir wieder gedacht, ja schön. Und wieder weiß ich nicht, was Sanftmütigkeit eigentlich genau bedeutet. Und man wahrscheinlich gucken muss, wie Jesus gelebt hat, damit man rausfindet, was Sanftmütigkeit bedeutet. Als Jesus verhaftet wurde und abgeführt wird, ist es einer der Jünger, der sein Schwert zieht und dem Wächter das Ohr abhaut. Die normale Reaktion wäre gewesen, dass Jesus die Chance nutzt und sich frei zu schlagen, frei zu kämpfen, rauszuboxen und zu fliehen. Aber es ist eben genau das, was Jesus nicht macht. Er nutzt die Gelegenheit nicht, um seine Wut rauszulassen, sondern er nutzt es, um was Gutes zu tun. Er nimmt das Ohr und wächst es wieder an. Er heilt die Wunde. Und in Matthäus 5, Vers 39 kann man lesen, dass er zum Beispiel sagt, man soll auch die zweite Wange hinhalten, wenn man geschlagen wird. Als Jesus selber geschlagen wird, was in Johannes 18, 22 nachzulesen ist, schlägt er nicht zurück, sondern er bleibt ruhig. Oft wird gesagt, na, die Bibel ist so wie so ein Krimi oder so ein richtiger Roman, könnte alles heute stattfinden und so, richtig coole Geschichten. Aber an dieser Stelle ist es genau nicht so. Wenn man King Arthur zum Beispiel den Film anschaut, dann gibt es viele Schlachtszenen. Und es ist immer so, dass einer anfängt und der andere zurückschlägt. Aber Jesus macht es nicht. Er schlägt nicht zurück. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert auf, seine Feinde zu lieben. Das ist eigentlich total komisch. Also eigentlich total bescheuert von Jesus. Ich will doch mein Recht haben. Ich verschaffe mir mein Recht. Dass wenn ich das nicht mache, macht es ja auch sonst keiner. Das ist das Prinzip der Ellenbogengesellschaft, in der wir leben. Und es funktioniert doch auch ganz gut, oder? Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Und dann bitte nach dem Gesetz des Stärkeren, des Lauteren, des Schnelleren. Aber es ist nicht das, was Jesus hier vorlebt mit seiner Sanftmütigkeit. Er kann auf sein Recht verzichten. Mose hat auf Gott vertraut und konnte so seinen Geschwistern sanftmütig oder freundlich gegenüber bleiben. Jesus ist Gott. Er weiß um seine Größe und darum, dass er den Willen hat, um Recht zu kämpfen. Und deswegen kann er Milde walten lassen, wie man vielleicht im Althochdeutsch sagen würde, Milde walten lassen. Er kann großzügig über den Angriff hinwegsehen und kann seinem Gegenüber sogar Gutes tun, obwohl er schlecht behandelt wurde. Das ist Sanftmütigkeit im Neuen Testament. Jesus sagt auch noch etwas, was ich interessant finde. Er sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn ihrer ist das Erdenreich. Das ist auch so eine Stelle, die ich oft gelesen habe, nicht viel mit anfangen kann. Wenn man es anders formuliert, könnte man sagen, sehr gut haben es die, die ruhig abwarten im Vertrauen auf Gott, denn sie werden die Erde beherrschen. Also nicht Ellenbogengesellschaft, sondern auf Gott vertrauen. Wenn man sich überlegt, man könnte an der Kasse stehen und jemand drängelt hinter einem, natürlich Reflex, bei mir genervt zu werden und nicht aus dem Weg zu gehen. Aber hier könnte es dann heißen, oh, Sie haben es eilig, kein Problem, ich lasse Sie vor. Natürlich nicht mit so einem gekünstelten Lächeln dann, aber also, dass man eben den anderen was Gutes tut. Und wenn ihr das mal ausprobiert, ich habe bislang sehr interessante Erfahrungen damit gemacht. Die meisten Menschen sind überfordert, wenn man freundlich darauf reagiert oder sogar zuvorkommt, weil sie damit einfach überfordert sind und nicht wissen, wie umzugehen. Paulus formuliert in Römer 12, Verse 17 bis 21, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es, als ob du glühende Kohlen auf seinem Kopf anhäufst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Es geht nicht darum, selber Rache zu üben. Die Vergeltung können wir Gott überlassen. Das hat Mose vorgelebt und Jesus steigert das noch, indem er sagt, tut anderen Gutes. Auch wenn sie sich dir gegenüber richtig blöd verhalten. Wer Schläge mit Schlägen beantwortet, der befindet sich in so einem Gewaltsteufelskreis, der auch nicht so schnell aufhört. Und genau das will die Charaktereigenschaft der Sanftmut durchbrechen. Wir haben ja gehört, Sanftmut bedeutet Freundlichkeit, Güte und Milde. Neulich habe ich einen Film geschaut, der heißt In Time, deine Zeit läuft ab. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Das ist ein Action-Thriller und eigentlich sehr guter Film. Die Menschen der Zukunft leben mit einer eingebauten Zeituhr so im Arm. Und alles wird mit Zeit bezahlt. Man kann immer sehen, wie viel Zeit man hat. Bahntickets, Essen, die Währung, also der Lohn ist Zeit. Und wenn du keine Zeit mehr hast, dann stirbst du. Und es gibt eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Es handelt wieder im Ghetto. Es ist die eine Hauptperson, die kommt daher. Der Will ist einer der Guten. Er wird von den Timekeepern, den Polizisten damals, oder damals in der Zukunft, Timekeeper, so viel wie Zeitaufpasser, wird er gesucht und gewinnt dann aber im Kampf. Der Timekeeper liegt am Boden und hat nur noch 4 Minuten oder so. Und Will muss weglaufen, um sich selbst zu retten eigentlich. Und er macht etwas Unerwartetes, was eigentlich so keiner gedacht hätte. Er geht zu diesem Timekeeper hin und schenkt ihm so viel Zeit, dass er aus der Bewusstlosigkeit aufwachen kann, sich Hilfe holen kann und überleben kann. Das ist für mich sanftmütig. Es ist der Mut, trotz allem Bösen nicht mit Bösen zurückzuzahlen, sondern mit Gutem zu überwinden. Wie Paulus es schreibt und wie es auch vor allem von Jesus vorgelebt wird. Mit dem Wissen, dass Gott für mich ist und mir Recht verschaffen wird, kann ich anderen Gutes tun. Und bei dem Ganzen muss man natürlich aufpassen. Christsein bedeutet nicht, alles runterzuschlucken und möglichst sanftmütig zu sein. Das heißt auch nicht, an der Kasse Leute vorzulassen und zu lächeln, wenn man es eigentlich gerade gar nicht kann. Das wäre auch blöd. Aber es heißt, wenn ich geschlagen werde, dann sollte ich auch zurückschlagen können. Es heißt nur nicht, dass ich aus Wut schlage. Es geht um einen Perspektivwechsel. Nicht alles runterschlucken, sondern angemessen verarbeiten und dann daraus reagieren. Es geht Gott auch nicht darum, uns zu quälen, dass wir sanftmütig sein müssen und dass wir uns nicht mehr ärgern dürfen, weil das ganz normale menschliche Reaktionen sind, die angebracht sind und wichtig auch. Aber es geht darum, dass die Geistesfrucht uns ein besseres Leben schenken soll. Es wird uns mehr Lebensqualität geschenkt. Und was ich auch noch wichtig finde, jeder hat ein anderes Level, wo Sachen anfangen zu nerven und Zorn aufkommt. Bei uns in der WG kann man das zum Beispiel gut beobachten. Manche meiner Mitbewohner haben überhaupt kein Problem, ihre Teller 2 Wochen ungespült rumstehen zu lassen. Und ich finde nach 2 Tagen schon, dass sie zu lang da stehen. Und ich anfange zu überlegen, ob ich sie ins Bett meiner Mitbewohner lege, damit sie sich auch ärgern. Aber das ist nicht die richtige Aktion, damit umzugehen. Besser wäre es, dass ich mich zurücknehme und sage, gut, okay, ganz vorsichtig versuchen zu formulieren, dass es jetzt mich nervt und ob das vielleicht geändert werden kann. Und man gemeinsam guckt, wie man das regeln kann. Und es arbeitet da jeder an einem anderen Stand. Manche stört sowas überhaupt nicht, manche stört das ganz schnell. Aber es geht darum, einen Schritt weiter zu gehen. Nicht bei seinem eigenen Level stehen zu bleiben, sondern einen Schritt weiter, so wie Jesus zu werden. Ich habe euch am Anfang von Jade erzählt, die ja oft aus der Schule nach Hause gekommen ist und da keine guten Erfahrungen gemacht hat und die sich nach einer Zeit echt verändert hat. Sowas ist ein Schritt nach vorne. Das heißt nicht, dass man gleich ganz heilig sein muss, sondern wirklich kleine Schritte sind manchmal. Also, ich habe euch erzählt, dass die Griechen Sanftmut als innere Distanz und daraus folgende Gelassenheit bezeichnen. Und dass Mose im Arktis so sanftmütig reagieren konnte, weil er sich auf Gott verließ, der ihm Recht verschaffte. Und dass Jesus, ebenfalls wie Mose, die Sanftmütigkeit in Person war, sich so zurücknehmen konnte, dass er nicht zurückschlägt, sondern sogar diesen Menschen, die ihm Böses antun wollen, noch versucht, Gutes zu tun, sie zu lieben. Es geht mir nicht darum, euch zu erzählen, wie man richtig handelt, wie man richtig lebt oder so. Das können wir nicht. Ich wünsche es mir manchmal, aber perfekt sein ist leider nicht möglich, auch nicht durch irgendwelche Anstrengungen. Deswegen ist Sanftmut ja auch eine Frucht des Geistes, etwas, was wächst. Aber es ist nicht etwas, was ich alleine bewirke, sondern Gott durch den Heiligen Geist in mir. Gott möchte mich verändern. Und das Besondere daran ist, dass ich dabei sein darf. Ich darf mitmachen. Ich finde, das ist so ein Zwiespalt so ein bisschen zwischen dem, ich tue was und Gott tut was. Und man schnell darin versinken kann, ich tue alles Mögliche und Gott guckt zu oder so. Wenn ihr euch an den Trailer am Anfang erinnert, da ist am Ende die Szene, wo der Mann die Türen aufstößt und das Licht reinkommt. Ich finde, man kann so ein bisschen damit vergleichen, wie dieses Gott wirkt in mir und ich wirke mit Gott ist. Man kann nämlich überlegen, stößt der Mann die Tür auf, und das Licht wird entdeckt? Oder ist es das Licht, das zuerst reinscheint und den Wunsch weckt, die Tür aufzustoßen? Ich fand's ganz interessant. Wenn ich mich traue, für sanftmütiges Handeln zu beten und dem Heiligen Geist die Chance gebe, mich zu verändern, dann werde ich auch verändert. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wir auch nicht explizit um Sanftmut bitten müssen, damit wir uns durch den Heiligen Geist verändern. Wir müssen nichts tun. Aber wir dürfen es versuchen. Man kann vielleicht sagen, dass der Weg das Ziel ist. Ganz am Anfang habe ich euch 3 praktische Tipps versprochen. Und dafür brauche ich noch 3 Gegenstände. Sie sind sozusagen als Blitzableiter in besonders brenzeligen Situationen gedacht. Was helfen kann, ist zum Beispiel Bewegung. Wenn man jetzt merkt, oh, ich bin so aufgewühlt, dass es mir schwerfällt, sanftmütig zu sein. Sport ist immer gut, ich gehe deswegen schwimmen. Auch wenn das manchmal ein bisschen kontraproduktiv ist. Eine andere kreative Form kann auch sein, dass man sich so ein Wutkissen zulegt und dieses Wutkissen so lange prügelt, bis keine Wut mehr da ist und man dann vernünftig mit seinem Gegenüber reden kann. Ich verletze niemanden, dem Wutkissen tut es nicht weh und dann kann ich mit meinem Nachbarn vielleicht auf eine freundliche Art und Weise reden. Dann denke ich, ist Humor immer eine gute Möglichkeit, im Leben klarzukommen. Es ist eigentlich somit der größte Teil, womit ich den alltäglichen Wahnsinn überlebe, indem ich zum Beispiel Freunden dann die Situationen erzähle, die ich witzig fand und versuche dadurch dem Ganzen was Positives abzugewinnen und wenn möglich auch über mich selbst zu lachen. Dass ich mich über Kleinigkeiten so aufrege zum Beispiel, ist eigentlich witzig. Oder wenn mein Gegenüber sich so ärgert, dass er dabei mit dem Fuß irgendwo gegenstößt und sich dann wehgetan hat, kann auch witzig sein. Nicht aus Bösartigkeit, um sich über meinen Nachbarn lustig zu machen, sondern als Ventil. Und eine Freundin von mir hat mir deswegen mal eine Karte geschenkt, die ich auch interessanterweise öfters bei uns im Wohnheim gesehen habe. Also ich wohne im Wohnheim in Tabor. Und das Zusammenleben mit Mitmenschen gestaltet sich ja in Familie, Arbeitsplatz, überall immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, auf dieser Karte steht, ist ein Elefant zu sehen. Und er sitzt auf einem Stuhl. Und da steht drauf, Herr, gib mir die Gelassenheit eines Stuhls. Der muss ja auch mit jedem Arsch klarkommen. Humor. Und eine dritte Möglichkeit, die klingt jetzt christlich, ist sie auch, ist beten. Ich habe dafür symbolisch die Bibel mitgebracht. Es gibt auch so coole Tipps, wie dass, wenn man wütend ist, mal die Augen schließen soll und bis 10 zählen. Was man auch machen kann, ist, dass man in der Zeit, wo man bis 10 zählt, betet. Ich kann sagen, bitte Gott, hilf mir, lass mich jetzt hier nicht aus der Haut fahren. Schenk mir Geduld, schenk mir Freundlichkeit, schenk mir einen weiteren Blick als das. Und dann kann ich auch für mein Gegenüber beten. Ich kann beten, Vater, ich kann den Menschen jetzt hier nicht lieben, aber du kannst es. Und verändere nicht nur mich, verändere auch mein Gegenüber. Das Interessante ist, dass wenn man für jemanden anders betet, sich automatisch was ändert. Nicht nur für mich beten, sondern auch für die Sanftmut meines Gegenübers beten. Und das ist ein Schritt weitergehen. Und ich glaube, dadurch wird man automatisch sanftmütiger. Ich würde niemals die Macht eines Gebetes unterschätzen. Ich würde lieber die Kraft nutzen. Als letzter Gedanke, Sanftmut kann man auch mit einem Bindestrich schreiben. Sanft minus Mut. Sanft Mut. Die Mut zum Sanftsein. Als ich am Ende war mit der Predigtvorbereitung, konnte ich mit Sanftmut mehr anfangen. Und das ist eigentlich eine Charaktereigenschaft, die ich wünsche, mehr zu haben. Weil ich denke, dass es eine Möglichkeit ist, als Christ meine Welt ein bisschen lebenswerter zu gestalten. In Unfrieden lebt keiner gerne oder in einer kalten Atmosphäre. Sondern dort, wo die Menschen mit ihren Macken so angenommen werden, wie sie sind. Da ist jeder gerne. Und das ist auch die Welt, die Jesus angefangen hat vorzuleben. In der wir auch mitleben können. An einem Tag gelingt es vielleicht besser, an dem anderen ein bisschen schlechter. Aber alles in allem gilt, egal wie ich mich verhalte, Gottes Sanftmut werde ich nie verlieren können. Gott ist immer freundlich, gütig und milde zu mir. Und deswegen kann ich es auch zu anderen sein.